Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern.
Güstrow. An der Bildungsstätte Justizvollzug in Güstrow sind Ende September 18 Frauen und Männer als Anwärterinnen und Anwärter vereidigt worden. Sie beginnen ihre zweijährige Ausbildung zu Justizvollzugsbediensteten. Gleichzeitig bekamen 10 Frauen und Männer ihre Urkunden nach bestandener Prüfung. Sie wurden als Beamte auf Probe ernannt. Die beste Note war ein Gut mit 11,45 Punkten. Die Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz, Jacqueline Bernhardt, betonte in ihrer Festrede: Unsere Mitarbeitenden in den 4 Justizvollzugsanstalten sind wichtiger Baustein unseres obersten Ziels im Justizvollzug, der Resozialisierung. Hinter diesem einen Wort steckt eine große Verantwortung. Die Bediensteten brauchen Teamgeist, Selbstbewusstsein und Menschlichkeit. Sie tragen auch dafür Sorge, dass die eigene Familie, die Nachbarschaft, der Freundeskreis weiterhin ein sicheres Leben haben werden. Vor allem soll Menschen auf den Weg zurück in ein Leben ohne neue Straftaten geholfen werden, so die Justizministerin. Die 3 Anwärterinnen und 15 Anwärter haben als Bedienstete des Allgemeinen Vollzugsdienstes eine gute Zeit bei einer attraktiven Arbeitgeberin der Justiz vor sich. Sie setzten sich aus 230 Bewerbungen durch. Das Durchschnittsalter liegt bei gut 25 Jahren. Einige von ihnen haben bereits eine erste Ausbildung gemacht, zum Beispiel als Fachlagerist, Anlagenmechaniker, Gaswasserinstallateur oder auch Kfz-Mechatroniker. Bewerben können sich alle ab 18 Jahren, sofern sie einen Realschulabschluss oder ein vergleichbares haben. Gute Arbeitsbedingungen für das Team Justiz sind uns wichtig. Es läuft derzeit eine Personalbedarfserhebung. Dazu gilt ab 1. Oktober ein neuer Dienstsporterlass. Der beinhaltet noch mehr Möglichkeiten für Kolleginnen und Kollegen, mit Sportprogrammen ihre Gesundheit und Dienstfähigkeit im Rahmen der Dienstzeit absolvieren zu können. Außerdem bereiten wir weitere Beförderungsausschreibungen vor, als Zeichen der Wertschätzung für die wichtige Arbeit mit verurteilten Straftäterinnen und Straftätern. Schwerin. Am 15. Januar 2025 ist die elektronische Patientenakte, kurz EPA, in Deutschland gestartet und steht seither allen Versicherten zur Verfügung, die ihrer Nutzung nicht widersprochen haben. Nach einer Erprobungsphase in verschiedenen Modellregionen kann die EPA seit Ende April bereits von Praxen, Krankenhäusern und Apotheken genutzt werden. Seit dem 1. Oktober wurde ihre Nutzung für diese Einrichtungen jedoch auch gesetzlich verpflichtend. Konkret bedeutet das, dass Medizinerinnen und Mediziner, Krankenhäuser und Apotheken wichtige Dokumente wie etwa Befundberichte, Medikationspläne oder Arztbriefe digital in der EPA hinterlegen müssen, damit diese auch praxis- und arztübergreifend abrufbar sind, erklärte Gesundheitsministerin Stefanie Drese. Die EPA vernetze so Versicherte mit Ärztinnen und Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern. Viele der bisher analog ablaufenden Arbeitsschritte werden dabei durch die EPA digitalisiert und vereinfacht. Oftmals liegen wichtige Befund- oder Behandlungsberichte aus vorhergehenden Behandlungen der Patientinnen und Patienten oder auch Informationen zur aktuellen Medikation nicht zeitgerecht und vollständig vor. Die EPA setzt genau da an. Ärztinnen und Ärzte und andere Leistungserbringer können so die für ihre Patientinnen und Patienten geeignete Behandlung wählen. Auch sollen Doppelbehandlungen vermieden und Medikationsfehler sowie Wechselwirkungen reduziert werden, wies Drese auf die Vorteile der EPA hin. Nun müsse sich das System aber auch in der Praxis bewähren. Dazu gehört aus Sicht von Drese ausdrücklich auch, dass alle Gesundheitseinrichtungen mit einem entsprechenden EBA-Modul ausgestattet und an die entsprechende Infrastruktur angebunden sind. Natürlich wird es am Anfang noch etwas ruckeln, und wenn Lücken sichtbar und Fehler offenbar werden, sollten diese im Sinne einer positiven Fehlerkultur zügig behoben werden, betonte die Ministerin. Drese hob zudem hervor, dass für Patientinnen und Patienten die Nutzung der EPA freiwillig bleibe. Sie haben zudem die Möglichkeit, den Zugriff einzelner Einrichtungen auf ihre EPA zu steuern oder zu verweigern, zum Beispiel über die App der Krankenkasse. Weitere Informationen sowie zur elektronischen Patientenakte insgesamt stellen die Krankenkassen, aber auch das Bundesgesundheitsministerium zur Verfügung. Schwerin. Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert gemeinsam mit dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds das Forschungsprojekt Herpes MV mit rund 290.000 Euro. Ziel ist es, neue Erkenntnisse zur ökologischen Rolle des Herings in der Ostsee zu gewinnen und Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Fischerei abzuleiten. Agrar- und Fischereiminister Dr. Till Backhaus betonte, der Hering ist für unsere kleine handwerkliche Küstenfischerei von existenzieller Bedeutung. Deshalb setzen wir uns in Brüssel für eine kleine Quote ein und fördern zugleich Forschung, die helfen soll, den Bestand zu sichern und die Fischerei zu erhalten. Das Projekt Herpes MV wird durch das Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock koordiniert und läuft bis Dezember 2028. Es untersucht, welche Folgen veränderte Umweltbedingungen für den Hering als Schlüsselart im Ökosystem haben. Die Arbeitspakete umfassen die Erfassung der Heringsbestände in der südlichen Ostsee, Untersuchungen zum Nahrungsnetz und zu Umweltfaktoren und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Fischerei und Politik. Kooperationspartner sind unter anderem die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern sowie die örtliche Fischereiwirtschaft. Forschung und Praxis müssen Hand in Hand gehen. Mit Herpes MV stärken wir die Grundlagen für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung des Herings und damit auch die Zukunft der Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern. So Minister Backhaus abschließend. Schwerin. Das Land wird ein eigenes Katastrophenschutz-Ehrenzeichen einführen. Damit sollen die Frauen und Männer gewürdigt werden, die sich in besonderem Maße für den Schutz der Bevölkerung im Rahmen des Katastrophenschutzes einsetzen. Den entsprechenden Gesetzentwurf hat Innenminister Christian Pegel Ende September im Kabinett vorgestellt. Die Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz leisten Tag für Tag einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Menschen in unserem Land. Mit dem neuen Ehrenzeichen bringen wir unsere Anerkennung und unseren Respekt für diesen oft selbstlosen und gefährlichen Einsatz zum Ausdruck. Mein Dank gilt zugleich dem Landtag, der mit seinem Beschluss den Weg dafür geebnet hat, diesem Engagement auch offiziell die verdiente Würdigung zukommen zu lassen, erklärte Minister Pegel. Das Ehrenzeichen wird als sichtbares Zeichen der öffentlichen Anerkennung verliehen und soll künftig sowohl für langjähriges Engagement als auch für besondere Verdienste oder herausragendes Verhalten im Einsatz stehen. Analog zum bereits bestehenden Brandschutz-Ehrenzeichen sind Auszeichnungen nach 10, 25 und 40 Jahren Engagement vorgesehen. Mit jeder dieser Jubiläen wird zudem eine finanzielle Zuwendung verbunden sein. Darüber hinaus wird es ein Ehrenzeichen der Sonderstufe geben, das für besonders mutiges und entschlossenes Verhalten im Einsatz oder für herausragende Verdienste um den Katastrophenschutz vergeben wird. Wir leben in einer Zeit, in der Extremwetterlagen und andere unvorhersehbare Krisen zur Realität gehören. Umso wichtiger ist ein starker Katastrophenschutz, auf den sich die Menschen jederzeit verlassen können. Katastrophenschutz bedeutet gelebte Solidarität. Wer sich hier engagiert, stellt das Wohl anderer über das eigene. Mit dem Ehrenzeichen wollen wir zeigen, dass dieser Mut und diese Verlässlichkeit nicht selbstverständlich sind und dass das Land Mecklenburg-Vorpommern dafür von Herzen dankt, betonte der Minister. Mit der Einführung des Katastrophenschutz-Ehrenzeichens wird den Helferinnen und Helfern eine vergleichbare Wertschätzung zuteil wie den Engagierten im Brandschutz. Schwerin. Im Schweriner Gewerbegebiet Görener Tannen ist kürzlich richtfest für die neue Produktionshalle der Firma Ypsomed gefeiert worden. Die Erweiterung von Ypsomed ist ein Gewinn für die ganze Region. Sie schafft neue, zukunftsfähige Arbeitsplätze und gibt damit vielen Familien eine starke Perspektive. Und sie stärkt die Position Mecklenburg-Vorpommerns als Standort für Spitzentechnologie und Medizintechnik. Der Bau sendet das Signal, Mecklenburg-Vorpommern ist offen für Innovation und international erfolgreiche Unternehmen, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Ypsomed produziere bereits seit 2019 am Standort Schwerin Injektionspens und Autoinjektoren sowie Infusionssets zur Selbstmedikation. Dadurch sind am Stadtrand von Schwerin rund 500 Arbeitsplätze entstanden. Durch die in zwei Stufen bis 2029 erfolgende Firmenerweiterung sollen die Produktionskapazitäten um die Arbeitsplätze verdoppelt werden. Das Richtfest heute ist auch ein Symbol. Es steht für Wachstum. Die deutsche Wirtschaft macht gerade eine schwierige Zeit durch. Aber man kann auch in diesen Zeiten wachsen. Ypsomed investiert hier mehr als 500 Millionen Euro, weil die Bedingungen stimmen, sagte die Ministerpräsidentin. Wir stehen für eine investorenfreundliche Wirtschaftspolitik, schnelle Genehmigungsverfahren, die Betreuung aus einer Hand bei Großprojekten und die Hilfe bei der Anwerbung und Qualifizierung von Fachkräften. Das zeichnet uns in Mecklenburg-Vorpommern aus. So Schwesig. Das Richtfest markiert einen weiteren Meilenstein für Ypsomed in Schwerin und ist zugleich ein deutliches Signal für den Medizintechnikstandort Mecklenburg-Vorpommern. Die Zeichen stehen auf Wachstum. Die zukunftsweisende Erweiterung von Ypsomed zeigt, wie nachhaltiges Wachstum und Fachkräftesicherung Hand in Hand gehen können, erklärte abschließend Wirtschaftsminister Dr. Wolfgang Blank. Stralsund. Seit einigen Tagen schwimmen mehr als 500 zusätzliche Spiegelkarpfen in den Stralsunder Stadtteichen. Die Tiere wurden von der Hansestadt Stralsund gekauft und vom Verein der Stralsunder Angelfreunde in die Teiche ausgesetzt. Sie sollen den Krautbewuchs insbesondere im kleinen Frankenteich, Knieperteich, großen Frankenteich und auch im Moorteich eindämmen. Spiegelkarpfen gründeln, erklärt der Vereinsvorstand Gerhard Sade. Bedeutet, sie wühlen auf der Suche nach Nahrung durch den Teichboden. So stoppen sie mit ihrem natürlichen Fressverhalten die Wurzelbildung der aufwachsenden Wasserpflanzen, besonders die des Hornkrautes. Zarte bittet deshalb alle Anglerinnen und Angler darum, etwaig gefangene Spiegelkarpfen wieder ins Wasser zurückzusetzen. Sie sind gut von Schuppenkarpfen zu unterscheiden, weil Spiegelkarpfen lediglich am Rücken und im Schwanzbereich Schuppen haben. Die Stralsunder Angelfreunde betreuen für den Landesanglerverband alle Stadtteiche. Der Verein hatte die Hansestadt zuletzt auch bei den Pflegearbeiten der Teiche unterstützt und unter anderem am Knieperteich Schilf per Hand entfernt.
Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern. Produziert von Rügenbote.de.